Ihr könnt die Räume und die Zeiten nie messen, die bisher Träger vieler Werke waren. Meine Hände Arbeit soll nie durch einen winzig kleinen Schöpfungstag oder durch ein Kind zunichte werden. Etwa deshalb, weil ich euch zur Seligkeit und Freude, dem Taturjahr, den freien Willen gab. Aus Äonen Schaffungen steht mir der Urlohn zu, den einzuheimsen mir höchst eigenes Recht gestattet, das Recht aus meiner Mühe, die am Ende jedes Jahres die Vollendung bringt. Aber habe ich mich selbst an das Gesetz gebunden, auch meinen Kindern einen Lohn zu geben, so muss ich als Lohnherr zuvor meinen eigenen, wohlberechtigten Verdienst bedenken. Wie sollte ich sonst löhnen? Meine Bedingungen sichern den Reichtum meines Hauses und dadurch den gerechten Lohn für die gedingten Arbeitsleute. Das freie Wille-Gesetz gestattet euch, Kraft erhaltener Begabung, Fähigkeit und der daraus zu erwerbenden Erkenntnis, Gedanken zu verwirklichen, schöpferische Taten zu vollbringen. Demgegenüber steht meine Bedingung. Jedes Werk, es sei klein oder groß, muss zum Nutzen des Gesamten, mindestens des jeweiligen Schöpfungstages, gestaltet werden. Tut es das nicht, fällt meine Allmacht einer voreiligen oder falschen Tat in den Arm. Raum und Zeit spielen dabei keine Rolle. Das Ablösen einer etwa ordnungswidrigen Arbeit kann nicht nur lange Zeit, sondern sogar höchste Opfer kosten, weil ein einmal in Szene gesetztes Werk nicht plötzlich umzuwandeln ist. Eine solche Aufhebung würde das freie Wille-Gesetz verletzen und meinen Grundaufbau erschüttern. Ihr sollt zur Mitarbeit erzogen werden. Das erfordert auch selbstständiges Handeln. Würde ein unreifer Gedanke Leben gewinnen, wie käme er trotzdem zu seiner Schöpfung? Reife? Ihr könntet ihn auch nach Erkenntnis nicht auflösen, denn niemand darf über das Leben eines kindgewordenen Gedankens verfügen, als ich allein, der Herr des Lebens. Und ich vernichte kein Leben, auch nicht das Unreifste, sondern leite alles in die Wege, es der vorbedachten Werkreife zuzuführen. Das ist meine grundsätzliche Bedingung. Eine unzeitige Tat wieder gerecht zu machen, bedürfte außerdem der Hingabe an eine Wiedergutmachung. Solches ist eine Unumstößlichkeit, an die ich das Gesetz des freien Willens gebunden habe. Nicht aber habe ich Bedingung und Gesetz an Raum und Zeit geknüpft. Jedoch ist auch das Bedingung, dass innerhalb eines Tages jede unzeitige Tat wieder gut gemacht werden muss. Sehe ich jedoch, dass ein Kind gemäß der Wiedergutmachung mir selbe zuführen will, dann setze ich weder Raum noch Zeit eine Grenze. Im Gegenteil, ich selbst werde helfend eingreifen, geheim oder offensichtlich, um alles auf jene freie Bahn zu schieben, die das Werk an die Wiedergutmachung heftet. Eine Falschtat könnte auch von anderen Kindern, die sie nicht begangen haben, wieder gut gemacht werden. Mindestens können sie einen Großteil dazu beitragen. Das bedingt dann ein bewusstes Opfer, was aber auch wieder eine Bedingung in sich trägt, nämlich jene, dass der Falschtäter das gebrachte Opfer sühnt. Davon nun genug als erste Lehre. Zwei Wege hat das freie Wille-Gesetz erhalten. Eine stets zu erfüllende Bedingung liegt in der Unlösbarkeit eines Gedankens von mir. Habe ich aber meinen Kind Gedanken eigene Wesenheit vermacht, so wäre es ja widersinnig, sie mittels meiner Urmacht an ein vorbedachtes Ziel zu binden. Das geschah äonenmal vor der viergeteilten Schöpfung, wo eins das andere an Vollendung überstrahlte. Doch es stand in mir, restlos in meiner Macht, Kraft, Gewalt und Stärke. Die letzte Ewigkeit vor jener gewaltigen Wendeschöpfung hatte einen derartigen Höhepunkt erreicht, dass gemäß der Werkmethode es keine Steigerung mehr gab, außer ich hätte urgedacht. Damit hätte ich erzielt, dass dasselbe Panorama an meinen Uraugen vorübergezogen wäre, mit jenem sinnestäuschenden Unterschied, mich an meiner mir selbst vorgespielten Machtentfaltung zu erfreuen. Wohl befriedigten mich meine Werke, die zuerst einmal ein Selbstzweck waren. Doch in meinem mannigfaltigsten Reichtum regte sich mehr und mehr ein Werkzweck. Denn mein Schaffen kennt keine Grenze. Jedes Ende war ein neuer Anfang. Meinen Werken ist kein Maß zu setzen. Setze ich aber ein Maß an Raum und Zeit, ob einen Tag oder einen gewaltigen Urzyklus, so ruht darin der Keim zu neuem Tun. Mein Born bricht auf, gewaltig rauschen seine Ströme. Sie durchfluten mein Ursein und jede Regung meines Willens. Die vier Ströme sind die ständig gebenden Lebensimpulse, aber sie sind auch Nehmer, in die jede Werkentwicklung fließt. Die positive Kraft des Wassers reinigt und erneuert. Gehen an einem Werkabend alle Daseinssubstanzen in das Stromgebiet zurück. So werden sie von der Last der Arbeit gereinigt, erhalten neue Lebensfähigkeit und steigen also neugeboren aus meinem Urborn auf zum heiligen Schmucke eines neuen Schöpfungsmorgens. Das ist ein unaufhörlicher Kreislauf und doch sieht niemand, wie sich Bahn an Bahn aneinander reiht, wie niemals gleiche Bahnen wiederkehren. Sind 4 Urjahre vergangen, so gelangt ein Urzyklus an seine weiteste Grenze im Sinne der Bestimmung an die Höchstentfaltungsmöglichkeit. Die 4 weiteren Urjahre, die mein Einatmen sind, führen den Lauf in mein eigenes Ich zurück. Der Abschluss ist ein Urwendepunkt. Von ihm kann kein Kind hören. Von gutwilligen Kindern ist ein Jahr zu begreifen dahingehend, dass alles neu geworden ist, auch das, was ich ihretwegen aus meinem Sein dem Werke überließ. Erreicht daher das Taturjahr die vorbedachte Vollendung durch meine Kinder, so werde ich am letzten Abend also sprechen. Seht, was meinem Werke galt, floss ihm zu und ist mit ihm und durch dasselbe neu geworden. Ihr habt durch euren Gehorsam gerechten Anteil an der herrlichen Vollendung. Ihr sollt auch am neuen Jahr beteiligt sein, in, neben und außer mir. Derzufolge ihr ein anvertrautes Teilwerk nach eurer Art gestalten könnt. Allein, das ist euch nur zu übergeben, wenn in den ersten 7 Tatjahrtagen zur Erprobung des freie Wille-Gesetzes ihm unterstellt, meine Kinder die große Schöpfungsfreiheitsprobe bestehen, zumal du, liebliche Sadhana, ihr Lichtfürsten und die Stuhlersten, weil dergestalt die mir vorbehaltenen, gerecht gestellten Bedingungen in der Bewährung beweisen, dass der freie Wille einem aus mir geborenen Teilgeist höchste Entfaltung bringen kann. Erhält bzw. erreicht er sie, so hat auch das Werk seine Vollreife gefunden. Es ist meiner ewig nicht würdig, sollte ich zu einem Kinde sagen, siehe dein Weg. Und würde es so angebunden lenken, dass es weder rechts noch links schauen, geschweige je selbstständig gehen könnte, hätte ich ein Ziehkind geschaffen und meine Freude gipfelte in der unbegrenzt ausgeführten Macht. Hingegen würde mich meine hoheitliche Machtvollkommenheit in einen Urjubel sondergleichen versetzen, wenn die mir selbst geborenen Kinder aufgrund des freien Willens zur Vollkommenheit gelangten. Es besagt nichts, wenn sie sich infolge ungenügend erprobter Willenskraft hie und da verirren. Meine Gegenwart wird sie liebevollst belehren und auf den rechten Pfad verweisen. Kommt ein Kind dann zur Erkenntnis, so ist das freie Wille-Gesetz wie auch meine Freude gut bewährt. Euch ersten sollte es unschwer sein, aus eigenem Willen jederzeit auf dem besten Weg zu bleiben. Ich werde euch während der 4 ersten Schöpfungstage in allen Dingen helfen und beraten. Seid ihr ja des Werkes festes Fundament, dessen Zeit stets ein Gedenk. Während der Rede hafteten die Augen der stehenden Engel und der knienden Sadhana unverwandt auf dem heiligen Gesicht. Das Wort ist ihnen wie ein Quell, obgleich das Ursächliche noch nicht begriffen werden kann. Ein Abweichen von dem gezeigten Weg ist ihnen völlig fremd. Liebkosend gleiten Urs Hände über Sadhanas Haupt. Aus seinem Blick bricht sanftes Lächeln. Ernst aber sind seine Worte. Meine Sadhana, ich berufe dich als mein erstes Kind zu meinem Schöpfungswerk, zweitens zu meinem geheiligten Negativ, drittens zur getreuen Mitarbeit an den 7 Tagen und viertens zur Erfüllung des Tat-Urjahres. In deiner Hand, an deiner Erkenntnis, liegt die Vollendung kommender Geschöpfe. Es ist dir anheimgegeben, das Vollkommen liegt bei mir. Nun, Kind meines Herzens, wie der Schein des Morgen strahlst der Ewigkeit, willst du die Berufung anerkennen? Ich weise dich auf die ungeheure Kraftanstrengung hin, die dafür nötig ist. Die erste Stunde dieses Tages ist noch lange nicht vorüber, und ich gab sie frei zu deiner und der Fürsten Belehrung. Dünkt einem von euch der Weg zu schwer, so ist noch Zeit, mich zu bitten, vom Wege des freien Willens abzulassen. Dann rechne ich der vergangenen Nacht die Stunde an und werde euch eine andere Arbeit schenken. Denn wisse, Sadhana, nach eigenem Ermessen handeln zu können und dennoch für das Werk sich meinem Willen unterzuordnen, das ist ein Schöpfungssoll, das vollste Beherrschung des eigenen Ich erfordert. Ich bemesse nämlich jeden Lohn allein nach der Arbeit und stelle meine Forderungen dem vorbedachten Ziel gleich. Geringe Arbeit und hoher Lohn passen nicht zusammen. Ich lasse euch Zeit zur reiflichen Überlegung und Prüfung euer Selbst, denn seht, die Schöpfung kann von eurer freien Willensentscheidung abhängig sein. Die erste Frage an ein freigeborenes Kind. Lastet sie nicht zu sehr auf den feinen Schultern, dass sich das Haupt darunter beugen muss? Sadhana fühlt die Last und eine Hand, die sich zwischen Last und Schulter schiebt. Ach, wie ist ihr denn? Strömt nicht aus der empfundenen Bürde hehre Harmonie in ihr Herz? Sie schaut auf und sie ist allein, in Weihrauch eingehüllt. Nur einen breiten Lichtstrahl nimmt sie wahr. Urs Worte hallen in ihr nach, dazu die Frage, bang und schwer, und doch unendlich beglückend. Sie hört 6 dunkel sanfte Schläge einer feierlichen Glocke. Jeder Schlag zerreißt die Stille des unsichtbaren Raumes, schiebt Ungesehenes zur Seite und schenkt größere Erkenntnis. Glühend vor Erzittern formen ihre Lippen im Hauch den Namen Ur. Überrinnt es ihren lieblichen Leib, denkt sie an ihr Kindsein und daran, dass Ur ihr Vater ist. Und dieser Allheilige will sein Werk in ihre Hände geben? Ist das nicht schon eine Probe? Darf sie in diesem Sinn das freie Willegesetz in Anspruch nehmen? Ist es nicht Vermessenheit? O Ur, hast du deinem ersten Kind nicht Unlösbares übergeben? Tiefer neigt sich das Haupt bis fast zum Boden, wenn Ur selber die Entscheidung bitter nennt. Wäre es nicht besser, um ein anderes Werk zu bitten? Was nützt der freie Wille, wenn dadurch das Kind den Weg verliert? O Ur, ich will bei dir bleiben, Vater meiner Liebe. Wie kommt ihr plötzlich dieses Wort? Hängt es mit ihrer augenblicklichen Empfindung zusammen, mit einem Nein? Was würden die Engelfürsten tun? Unaufhaltsam folgen innere Fragen und Antwort. Der 7. Glockenhall legt sich beruhigend auf das aufgeregte Herz. Wie oft darf diese Glocke schlagen, bis sich jene Antwort formt, die, das Werk sicherstellend, Ur befriedigt. Da blitzt das Erkennen auf. Urs Titanenjubel. Wo würde dieser bleiben, wenn sie ein Nein verlangt? Könnte sie ihm nicht aus opfervoller Liebe dienen, indem sie beides, Bedingung und freien Willen, anerkennt? Der 8. Ton ertönt. Ein Warner oder ein Kraftquell und Mutzusprecher? Immer mehr festigt sich's in Sadhana, dass das freie Willewerk Urs höchste Freude ist. Auch ihr Dank, dass sie bewusst leben darf. Noch nie gab es das heilige Dual. Schöpfer und Geschöpf, Priester und Geist, Gott und Seele, Vater und Kind. Unterbleibt das freie Willewerk, dann wird besonders Vater und Kind unterbleiben müssen. Dadurch zittert Sadhana ein sonderbarer Schmerz. Der 9. Hall steht wie gegossen da. Klang er nicht viel freundlicher? Ist sie auf dem rechten Weg? O, du bittere Entscheidung! Als Geschöpf kann sie ohne schweres Gesetz ein Dasein haben, ob aber mit urinnigst verbunden, wie es schon die ersten Morgenstunde brachte. und als Geist. Für diesen gibt es die Vereinigung, wodurch sie reich begnadet ist, wird sie vom priesterlichen Wesen überstrahlt. Auch da gäbe es keine Trennung, wie aber stets mit der Verbindung zwischen Gott und Seele. Als solche kann sie wohl in urberuhigt sein und leben. Nein, nicht leben, nur ruhen. Denn Leben heißt Steigerung. Ohne das Gesetz des freien Willens könnte kein Geschöpf, noch Geist oder Seele frei bewusst leben, nicht Kind auch aus sich selber werden. Der zehnte Hall strömt förmlich durch die Stille. Da wird Sadhana sich bewusst, nun auf dem rechten Weg zu sein, und rasch folgt die Erkenntnis. Alle formgewordenen Gedanken bedürfen einer äußeren Entwicklung, will Ur sein Werk zur Höhe führen, die den Vater-Kind-Begriff erschafft. Oh, nicht leicht wird es sein, eigenen Willen zu besitzen und sich doch alle Zeit dem waltenden Schöpferwillen zu unterstellen, die zweckgebundenen Bedingungen anzuerkennen und besonders feierlich trifft der elfte Glockenschlag das einsam kämpfende Kind. Stellt Ur nicht auch seinen eigenen Schöpfer gewaltigen Willen unter dieses freie Wille-Gesetz? Ja, gibt er nicht seine heilig unfassbare Arbeit aus Äonen, Raum und Zeit den Kindern, die er aus Geschöpf, Geist und Seele sich gebildet hat? Er opfert auch sein Vatertum, den vierten Anteil seines Wesens. Elementar überflutet ist das Kind. O Ur, ewig Heiliger, mein Herz ist angefüllt von der ungeheuren Größe der Gedanken. Ich fühle sie, kann sie aber nicht erfassen. Zu mächtig lasten sie auf mir. Nimm sie von mir, ich will ja nur dein Kind sein, will dich beglücken, dich nicht um deinen Lohn, um deinen Jubel bringen. Schwer wird der Weg der Freiheit unter den Bedingungen sein. Sieh, dann bedarf ich fortgesetzter Hilfe, Fürsorge, Kraft und Anleitung, sonst kann ich deine berechtigte Erwartung nicht erfüllen. O Schöpfer, hilf aus Ordnung und Wille deinem Geschöpf. Du Priester, sorge für mich kleinen Geist nach der Weisheit und dem Ernst. O Gott, gib mir Wesen, die Geduld und Liebe, dass ich eine Lebensseele werde. Vater, stehe deinem Kinde in Barmherzigkeit, in Güte bei. Ein innerster Herzteil ist aufgebrochen. Wonne, Schauer, Freude, Zaghaftigkeit erschüttern das Kind. Heiße Tränen, die es noch gar nicht kennt, netzen den weißen Teppich. So hört es den zwölften Ton der Uhrglocke nicht, sieht auch nicht, wie sich der Weihrauch teilt. Uhr steht in herrlicher Majestät im Heiligtum. Wer aber möchte ihn beschreiben? Sein leuchtendes Gesicht, die Strahlung seiner Augen, in denen fernste Schöpfungen in höchster Harmonie sich spiegeln. Das gute Lächeln voll geheimnisvollster Wunder. Alle flimmernde Pracht der Erhabenheit des Gewandes, die Gebärde seiner segnenden Hände. Wer könnte es, auch wenn er tausendmal es gesehen hätte? Eine Berührung weckt Sadhana aus der Versenkung. Sie erschrickt ob all des feierlichen Glanzes, der sich offenbart. Ihr Schreck ist herzbrennender Jubel in großer, einmaliger Andacht, in gerechter Stille vor dem Herrn. Diese Stille zeigt ihr Wonne schauernd an, dass sie schon oft seligkeitstrunken vor Uhr gekniet hat. Sie weiß nicht das Wie und das Wann, nur es war. Jedoch solche ungehemmte Freude, ein ihr Sein durchflutendes, heilig banges Gefühl, ist ihr in keiner vergangenen Freudenschöpfung je bewusst geworden. Nun spürt sie die kommende Vollendung. Und diese köstliche Morgenstunde hat ihr den ersten Schritt dazu beschert. Selig, selig ist sie. Als aber Urs Hände sie berühren, sieht sie ihn ganz hoheitsvoll als göttliche Majestät vor sich. In beispielloser Ehrfurcht neigt sie sich, bis ihre Stirn auf seinen Füßen liegt. Ur lässt sein Kind gewähren. Es ist gut, die Demut bis zur Neige auszukosten. Doch im Strahle seiner Augen, im sich aufgehoben fühlen, wird des Heiligtums Schönheit offenbar. Auch die Engelsfürsten, deren glänzende Gesichter ihr rätselhaft erscheinen. Sie weiß nicht, dass auch diese sie wie ein Wunderbild bestaunen. Kann es anders sein? Sie erleben ja ein Werkgeheimnis, dessen Sinn sie freilich erst allmählich kennenlernen werden. Ur enthüllt es zum Teil. Seine Worte bleiben im Heiligtum stehen, wie eine Personifikation. Er spricht. Meine Sadhana und Engelsfürsten, Kinder meines Herzens, die Zeit bleibt ungemessen, die ich zum Bedenken der gestellten Frage gab, damit ihr eine gute Antwort geben könnt. Wohl sehe ich die Entscheidung, jedoch, wie ich dem Werke meine Sprache gab, so sollt auch ihr dasselbe tun. Ihr legt nicht nur vor mir die Prüfung ab, sondern für euch selbst, vordringlich für alle Kinder. Und die Prüfung liegt in meinen Händen wohl verwahrt. Öffnet eure Herzen und gebt dem ersten Tag des Tat-Ur-Jahres das, was auch von euch aus ihn vollenden lässt. Sadhana spürt nochmals die Verantwortung als Bürde. Doch dann sagt sie in sicherer Erkenntnis, in Klammer siehe Absatz 115, in Klammer die erste Jahresfrage: Ewig heiliger Ur, ewig einziger und wahrhaftiger, du Güte in deiner Macht, Kraft und Gewalt und Stärke, du wahrer Friedensspender. Auf ewig bleibe ich dem angebunden, was die erste Morgenstunde dieses wonnesamsten Schaffenstages uns bereit gehalten hat. Urjahre sind davon mit Seligkeiten anzufüllen, wenn deine Kinder den von dir gezeigten Hochweg wandeln. Ich anerkenne das freie Wille-Gesetz erstmalig mit der lebensbewussten Geburt der Kindgedanken, schöpfungswaltend aufgebaut. Ich anerkenne deine gerecht gestellten Bedingungen, deiner Allmächtigkeit und dem gerechten Ausgleich beider Fundamente vorbehalten. Gib mir deinen Beistand, allgütiger Ur, damit ich lebe und handle, wie du es billigerweise von deinem ersten Kind erwarten kannst. Du sagtest, die äußere sichtbare Gestaltung liege in meiner Hand. O Ur, was tust du deinem Kinde, dass du also sprichst? In deinen Händen ruht ganz allein Werk bei Werk. Außer dir ist niemand, der sie herrlichst zu vollenden weiß. Ich vermag es nicht. Augenblicklang neigt Sadhana ihr Haupt, richtet sich wieder auf und redet weiter. Allheiliger, du bist der ewige Regierer. Soll sich jedoch dein Wort an mir erfüllen, so verwahre mich in dir. Dann wird das Werk allein auf diese Art gekrönt und deine hochheilige Grundursache ist zu best beraten und gelenkt. Nie anders als in reiner Demut will ich vor dir befunden sein, denn ich will, ich kann dein Werk nicht gestalten. Wohl aber du dein Werk an mir. Kannst du deines Hochziels wegen mir nicht anders helfen, so rufe ich deine Barmherzigkeit an, von der du sagtest, sie habe als letzter Grundlebensstrahl in allen Dingen auch die letztwillige Entscheidung. Nimm mich in deine väterliche Obhut auf und hilf mir nach deinem Wohlgefallen. Amen. Wo nimmt Sadhana diese Worte, wo das Amen her? Sie wird selber davon überwältigt. Das Leuchten und das gute Lächeln eines hohen Allvaters vermag sie nicht in seiner Grundtiefe zu erfassen. Und also spricht der Vater aus Ur. Amen, Amen, so soll es auch geschehen. Halte dein Versprechen, siehe, ich halte ganz gewiss mein Amen. Die Engel verneigen sich tief. Sie tragen innerlich des Schöpfungskindes Antwort. Dennoch ist sie anders, nicht mehr, nicht weniger. Sadhana als gerechtes Negativ ist jetzt völlig Kind, Empfangende. Die Engel als Träger der sieben Sinneskräfte sind schon Gebende geworden. Beides ist werkgerecht. Ur führt sein Kind zum Thronsessel. Die Fürsten folgen. Dann begibt er sich zu seinem Stuhl. Die rechte Hand legt er auf das offene Buch. Meine Sadhana, während du um die Entscheidung rangest, haben das meine Fürsten auch getan. Denn auch ihnen ist die Werkerfüllung übergeben. Nun, meine Fürsten, kommet her, jeder für sich selbst. Jeder Sohn und jede Tochter lege seine Antwort auf den heiligen Herd. Damit hernach die anderen Fragen folgen können. Jetzt ist es das Wort, das ihr mir bringt. Die Tat daraus muss ich während der vier ersten Arbeitstage zeigen. Was jedoch dem Ordnungstag gegeben ist, bleibt Grund des Werdenden. Es tritt der erste Großgeist vor. Cherub und Seraph verneigen sich in unerhörter Andacht. Beide reden zugleich, aber eine Stimme dringt der Raum, eine Antwort hört die Zeit. Allmächtiger, ewig heiliger Ur, Licht und Leben. Aus deinem Urzentrum ist unser Werden glorreich aufgestiegen. Wir spüren die verborgene Macht, die hehre Größe deiner Majestät. Doch würdest du uns bis zum hohen Abend dieses Tages so viel Unmessbares offenbaren, als wir mit deiner Gnadenführung ertragen könnten. Sieh, die Allmacht deiner Erhabenheit würden wir doch nie ergründen. Nicht an diesem Abend, nicht am Ende eines Jahres. Doch die Urlichtflut ist gerade der stabile Grund, worauf du alle Seligkeiten deiner Kinder baust. Wir aber wollen dir ebenfalls zum guten Grunde werden, damit jederzeit deine Tagesrechnung stimmt. Wir bedürfen hierzu deiner fortgesetzten Hilfe. Lass sie uns, göttliche Majestät, stets angedeihen. Möge nun die erste Antwort aus uns sieben eines Sinnes mit deinem heiligen Ratschluss sein. Ewige Allmacht, du hast die Gesetze der Bedingungen und des freien Willens offenbart und als gewaltige Pole deiner Autorität allen Schaffungen gesetzt. Gib deine Bedingungen in unsere Hände. Siehe, wir legen dir dafür die Willensfreiheit in die deinen. Du selbst als unser Ur sei Mittler zwischen beiden. Es wird immer deiner Ordnung vorbehalten sein, den Ausgleich beider Fundamente so zu enthüllen, dass jedes Kind deiner hocherhabenen Gnade ein Gedenk bleibt. Aus mir unerkannten Allmachtstiefen hast du mich zu Form und Wesen, zu einem Engelsfürsten geboren, zum Träger einer deiner Sinneskräfte. Da ich noch in dir war, war ich ein Stück du selbst. Ein Strahl trifft mich. Jene Werke waren ungeheuer vorbereitender Aufbau für den Urzyklus, in dem du uns zum eigenen Ich, zu Geschöpf, Geist, Seele und Kind gestaltet hast. Einen Großteil deiner Wesenheit gabst du hin. Dafür willst du dieses wundersame Kindwerk krönen, wie noch mit keinem deiner Werke je geschah. Welche Wunderherrlichkeit! Dennoch ahne ich, dass Tage kommen, wo das erhaben angelegte Kindwerk unfassliche Kraftproben bestehen muss. Noch weiß ich kein Wie, warum und wann. Du hast mir bloß zur Vorschau meine Augen aufgetan. Erhabene Heiligkeit, von deinem Geist, von deinem Wort, von deiner Hände Arbeit hängt der Werklauf ab. Hast du mich zum Träger einer deiner Eigenschaften vorbedacht, so lass mich zuvor bitten. Gib mir aus deiner Schöpferherzkammer die Macht, dass ich die Ordnung dienstbar machen kann. Hast du uns so Herrliches bereitgestellt? Wer von uns, o gnadenreiche Ur, mag dich um deinen Lohn betrügen? Darum anerkenne ich das freie Willegesetz neben deinen heiligen Bedingungen in hochgerechtem Ausgleich als einzig wahren Ordnungsgrund. Nur so werden deine Bedingungen das allgewaltige Ziel, wird auch das Gesetz des freien Willens die Krönung des Kindwerkes herbeiführen. Dann wird am Ende dieses Jahres dein Jubel auch unser Jubel sein. Wenn du, Allmächtiger und Allerhabener, im Glanze deiner Herrlichkeit die Vollendung deiner Taturschöpfung fertig vor dir siehst. Soll ich dem Werke dienen, so bitte ich dich abermals, wirke du, mein Ur, in mir, wie ich jederzeit in deinem Herzen bleiben möchte. Stets bin ich ein Werksgehilfe, wie du das von mir erwarten kannst. Gestaltung und Vollendung sind bei dir. Der du deine Tage segnest, segne mich, dass ich in Ewigkeit bestehen mag. Trage mich, dann bin ich ein Träger deiner Kräfte. Führe mich, damit ich führen kann. Erleuchte mich, dass ich als Lichtfürst eine wahrhaft helle Fackel werde. Stehe du mir bei, damit ich aus Berufung und Erwählung auch ein Beistand bin, so dieses nötig werden würde. Gelobet sei dein Name, Ur, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Alle Ehre dir, ewig Heiliger, ewig Einziger und Wahrhaftiger. An deiner Seite will dein erster Engel immer bleiben. Sprich auch zu mir das Heilige Amen, das deine liebliche Sadhana aus ihrem Herzen schöpfte und dem du als Vater der Barmherzigkeit den tiefen Sinn gegeben hast. Mein geliebter Ur, lass deine Herrlichkeit uns offenbar erkennen. Lichtüberflutet und andächtig knien die Engel auf dem blauen Teppich nieder. Haben sie recht gesprochen? Da klingen heilige Worte durch den Raum. Geheimnisvolles Wehen berührt die Kinder, so dass sie alle erschauernd niedersinken. Und das ist es, was ihnen höchste Wonne und zugleich erschütterndes Verstehen bringt. Amen. Und noch dreimal Amen. Das soll wahrhaftig so geschehen. Wahrlich, auf solch erste Fürsten meine Arbeit abgestellt. Ist das Fundament nicht zu zerstören? Mein Lichtfürst, Träger meiner ersten Eigenschaft, du sollst an jener Pforte Wache halten, durch die die Kläger schreiten müssten, würden meine Bedingungen und der freie Wille einst missbraucht. Zugleich ist es die Pforte der Gesetzesträger mit den unwandelbaren Gesetzen, ohne welche kein Schaffenswerk erhalten bleibt. Der zweite Engelsfürst wird mit dir wachen, denn zwei Wächter bestelle ich. Meine Gesetze und ihre Einhaltung zu hüten. Jetzt könnt ihr die Größe der schöpferischen Aufgabe nicht ermessen. Ihr ahnt sie nur. Doch die Zukunft lehrt sie euch. Nun sollen meine anderen Fürsten zeugen, damit der Tag seinen Fortgang hat. Ur selbst hebt seine Kinder auf und nimmt seinen Stuhl wieder ein, nachdem alle bis auf den siebenten geredet haben, ergibt sich, dass der dritte und der vierte Engel die zweite Pforte innehaben, durch die Urs Bedingungen den Tagen zuzutragen sind. An der dritten Pforte stehen der fünfte und der sechste Engel, über deren Schwelle die Gerechtigkeit auf ehernen Tafeln als Gravur zur Offenbarung an das Werk gelangt. Nun kniet der siebente Engel auf dem weißen Raumteppich. Es waren gewaltige Antworten vom Heiligtum gehört. Ur hebt segnend seine Hände hoch. Feierlicher Glanz erleuchtet sein Gesicht. Seine Größe, die heilige Erhabenheit, ruht fast fühlbar auf jedes Kindes Haupt. Sie fühlen sich in eine unbekannte Höhe wachsen, eine Höhe, auf der Ur thront, wenn er sein Werk zur Mitternacht in seinen Quell versenkt. Seine ehrfurchtgebietende Gestalt erstrahlt im Feuer seiner Sonne. O ihr ersten Kinder aus dem Werk der Tat, selig seid ihr zu preisen, dass ihr das erlebt. Noch immer fällt die Pracht der frühen Morgenröte in den Raum, die die Kinder in Gottes Mantel hüllt. Und ihr Wesen ruht trotz eigenem Leben in Ur, dem ewig Einzigen. Selig seid ihr zu nennen, liebliches Kind, starke Engel, die ihr schon an diesem Anfang vor dem Angesicht des Herrn verweilen dürft. Und zum Dritten seid ihr selig, dass ihr seines Mundes Rede hört und ihm Antwort geben könnt. Also seid ihr viertens überselig, da ihr vor seinem Stuhl und heiligen Herd zuerst berufen seid und sitzt auf euren Stühlen in der Herrlichkeit der Herrschaft. Eure Angesichter tragen seines Feuerglanzes Widerschein. Die Stille ist vorbei. Ur legt seine Hände auf das aufgeschlagene Buch. Neuer Lichtglanz, die Ursonne hat sich bewegt. Und der Allheilige spricht also: Meine Sadhana, ihr Fürsten, ihr gleicht geöffneten Schalen, in die ich nun den Samen legen kann. Ihr habt nicht nur jenen Entschluss gefasst, der mir viel Schöpferfreude brachte, sondern auch gerecht gesprochen, euer eigenes Leben mir zu überlassen. Noch könnt ihr die Folge nicht ermessen, doch der Tag hat euer Tun schon segensreich erfasst. Wir, ich mit euch und ihr mit mir, werden ihm das Ziel, zubereitet in der viergeteilten Schöpfung, spenden. Aber nicht allein das Ebene, sondern auch ein möglich Unebenes, doch der Kinderfreiheit ist zu bedenken. Meine Ursonne aber hat es euch verkündet. Das Hochziel wird erreicht. Euch leitete der Gedanke an mich. Das war der Garant der Erfüllung. Ob darüber hinaus auch einmal sich ein Kind verirrt, in Unkenntnis der Folgen, die aus falschen Gedanken, unwahren Worten und einer eitlen Tat erstehen, so werden andere Kinder, die mir in dieser Schöpfungsmorgenstunde ihr Willensopfer brachten, sich bald mit einem Panzer gürten und das Werk verteidigen. Dann bin ich ihr stählerner Schild. Weder Schild noch Panzer werden je zerbrechen. Würde außerhalb einer Schutzwehr, die für meine Getreuen zu errichten wäre, ein Widerstreit entstehen, ja selbst wenn ein Kampf gegen mich entbrennte, würden Teile der äußeren Schöpfung im Feuerbrand verzehrt. So sei euch gesagt, alles das wird vergeblich sein, so es geschieht. Kein Kindgedanke löst er sich gleich willkürlich von mir ab. Kann jemals aus der Innerheit meines Urwesens scheiden.